Liebe Gemeinde, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Und damit ich es nicht vergesse, herzliche Grüße auch von meiner Frau, der Heike. Ja, die Jahreslosung hieß, siehe, ich mache alles neu. Und das war nicht auf einer rein persönlichen Ebene gemeint, sondern da ging es um einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der ganze Kosmos wird einmal von Gott neu gemacht werden. Das Buch Hesekiel hat eigentlich das gleiche Thema. Gott macht, wirkt Neues. Gott bricht auf und geht neue Wege mit seinem Volk. Gott ist nicht statisch, das heißt nicht auf einem Punkt fixiert und unbeweglich. Gott beginnt immer wieder Neues. Und zu Anfang des Buches Hesekiel, und ich will versuchen, in einer halben Stunde 48 Kapitel euch vorzustellen. In Cornerstone habe ich 90 Minuten, aber da kann ich interagieren mit den Studenten. Und ich bräuchte eigentlich eine ganze Woche Unterricht. Aber es geht. Zu Anfang des Buches wird beschrieben, wie der Prophet Hesekiel sich im Exil in Babylon befindet. Ungefähr 600 vor Christus, plus drei Jahre, 597, erobern die Babylonier Jerusalem und führen 10.000 Leute der Oberschicht weg. Also Jerusalem existiert noch und der Tempel existiert noch, aber die Oberschicht ist weggeführt. Und dazu gehört auch Hesekiel. Und eines Tages, Hesekiel sitzt an einem Kanal, es ist sein 30. Geburtstag, da sieht er, wie sich der Himmel öffnet und er hat eine Vision von Gott. Ein heller Stein, ein strahlender Glanz, die Herrlichkeit Gottes. Und er sagt, Vers 27, ich schaute etwas, was das Aussehen von Feuer hatte und ein heller Schein war ringsum. Wie das Aussehen des Regenbogens, der sich an einem Regentag in den Wolken zeigt, so war das Aussehen des strahlenden Glanzes ringsum. Das war das Aussehen der Gestalt der Herrlichkeit des Herrn. Und ich schaute und fiel nieder auf mein Angesicht. Ein solch helles Licht, dass der Prophet Gott selber gar nicht sehen kann, aber seine Herrlichkeit umstrahlte alles. Und der Ort der Herrlichkeit Gottes auf der Erde, das war zu dem Zeitpunkt der Tempel in Jerusalem. Vielleicht erinnern sich die Bibelkundigen noch, Mose aus Ägypten ausgezogen mit dem Volk und dann hielt er die Anweisungen, ein Zelt zu bauen, die Stiftshütte. Im zweiten Buch Mose wird das beschrieben. Und dann später darf König Salomo Gott einen Tempel bauen und bei der Einweihung geschieht das Gleiche. Die Herrlichkeit Gottes zieht in die Stiftshütte ein, die Herrlichkeit Gottes zieht in diesen neu gebauten Tempel ein, in das Allerheiligste. Kein Zutritt für keinen Menschen, außer der Hohepriester, einmal im Jahr. Die Wohnung Gottes bei uns Menschen. Und Hesekiel ist perplex, weil er hat eine Vision der Herrlichkeit Gottes. Er hat keine Vision des Tempels, also keine Führung in einer Vision durch den Tempelbezirk. Er sieht nur die Herrlichkeit Gottes. Und das kann doch eigentlich nicht sein. Er ist in Babylon, ganz weit weg, und er sieht die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes gehört doch in den Tempel hinein. Und er kriegt einen Auftrag von Gott. Und dieser Auftrag hat es in sich. Gott sagt ihm nicht gleich von Anfang an, du wirst keinen Erfolg haben. Toll, 30 Jahre alt. Das ist eigentlich der Zeitpunkt auch, in dem jemand, der Priester werden sollte, in das Priesteramt eingeführt wurde. Aber das geht bei Hesekiel nicht. Er ist ja nicht im Tempel, er ist im Exil. Aber es wäre jetzt eigentlich der Zeitpunkt. Und Gott sagt ihm nur, ich werde deine Stirn hart machen wie einen Diamanten. Und das Volk wird sich verhalten wie ein störrischer Esel. Es wird nicht auf dich hören. Wer also so zwei Bilder braucht für das Verhältnis Prophet, Volk Israel, Diamant und Esel. So standen die sich gegenüber. Der einzige Erfolg, wenn man davon reden könnte, wäre, dass die Prophezeiungen des Hesekiels wirklich eingetreten sind. Und Gott sagt, mir reicht's. Ich gehe. Ich habe die Nase voll von euch. Was macht die Gemeinde, wenn der Prediger nicht da ist? Sie wundert sich. Wenn man also an das Buch Hesekiel denkt, dann darf man erstmals als Eselsbrücke an den verschwundenen Prediger denken. Und dann stellt sich die Frage, was ist denn da jetzt verschwunden? Verschwunden ist die Herrlichkeit Gottes. Nachdem Hesekiel am Anfang die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, unabhängig des Tempels, wird im Kapitel 11 beschrieben, dann hoben die Cherubim ihre Flügel und die Herrlichkeit des Gottes Israels war über ihnen. Und die Herrlichkeit des Herrn stieg empor, weg aus der Mitte der Stadt und sie blieb stehen auf dem Berg im Osten der Stadt, außerhalb Jerusalems. Noch ist Jerusalem nicht zerstört. Das Leben, auch das Religiöse, geht seinen gewohnten Gang weiter. Doch wie hohl ist das jetzt? Die Gegenwart Gottes ist nicht mehr da. Es braucht noch 10 Jahre, bis 587 oder 86, dass der König aus Babylon wiederkommt und dann Stadt und Tempel komplett zerstört. Aber so weit ist es noch nicht. A.W. Tozer, ein bekannter christlicher Autor und Prophet, Pastor, hat einmal gesagt, wenn der Heilige Geist der Kirche heute entzogen würde, würden 95% von dem, was wir tun, weitergehen. Und niemand würde einen Unterschied bemerken. Wenn der Heilige Geist der neutestamentlichen Gemeinde entzogen worden wäre, würden 95% von dem, was sie taten, aufhören und jeder würde den Unterschied bemerken. Tozer wollte das mal auf heute übertragen. Wie weit werden wir bestimmt von Gottes Geist in dem, was wir tun? Damals im Tempeldienst, jetzt Kirche und Gemeinde heute. Ist Gott mit seinem Geist so gegenwärtig, wie es sein sollte? In Kapitel 33 kommt ein Bote nach Babylon und erzählt dem Hesekiel, die Stadt ist gefallen. 10 Jahre später. Was waren die Gründe für diese Katastrophe? Und das Buch Hesekiel ist schön strukturiert. Auszug aus dem Tempel, das ist, was Hesekiel sieht. Und die Frage ist dann, warum? Warum, Gott, verschwindest du aus unserer Mitte? Und Gott sagt durch Hesekiel, es ist wegen deiner Sünde. Und es ist der Götzendienst, der selbst im Tempel stattfindet. Götzenbilder aufgestellt im Tempelhof, der Jahwe geweiht ist. Und wer ist verantwortlich für das Ganze? Na, die Leiter sind verantwortlich dafür, Israels Leiter, die das Volk in die Irre führen. Aber interessant ist bei Hesekiel, er sagt, nee, es gibt auch eine persönliche Verantwortung. Du kannst nicht alles auf deine Leiter schieben. Du selber hast auch Verantwortung. Und weil das alles eben nicht mehr funktioniert, man sich von Gott getrennt hat, kommt es zur Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Und jetzt nochmal die einzelnen Schritte etwas genauer sich anschauen. An erster Stelle der Götzendienst. Andere Götter stehen da. Das ging sogar so weit, dass man Kinder verbrannt hat als Opfergaben. In Kapitel 20, Vers 31 wird das erwähnt. So weit hat Israel sich von Gott entfernt, dass es dachte, es müsste den Göttern, Götzen, Kinder als Opfergaben bringen. Sowas tun wir heute natürlich nicht, Menschenopfer bringen. Aber eigentlich alles, was die Aufmerksamkeit von Gott wegzieht, kann zu einem Götzen werden. Nachrichten sind nicht schlecht zu hören. Soziale Medien zu nutzen, ist auch nicht verkehrt. Aber die Überfrachtung heutzutage. Es gibt auch bei mir Tage, da lese ich mehr die Nachrichten, weil ich so interessiert daran bin, als die Bibel. Ich denke, ich weiß schon zu viel über die Bibel und über Gott. Und die Nachrichten sind so interessant. Es kann so leicht auch bei uns entschiedenen Christen sein, dass auf einmal Dinge wichtig werden und Prioritäten bekommen, die Gott die Ehre, den ersten Platz wegnehmen. Ein Beispiel wäre diese Überfrachtung unserer Gedanken, unserer Aufmerksamkeit. Wie viel können wir noch auswendig lernen? In anderen Kulturen, wo die Leute nicht so viel Ablenkung haben, wenn da auch Muslime sind, mancher kann den ganzen Koran auswendig, selbst wenn er ihn nicht versteht, weil er Arabisch nicht spricht, sondern Arabisch nur auswendig lernt. Das ist ungefähr der Umfang des Neuen Testamentes. Wie viele von uns können das Neue Testament auswendig? Selbst die Theologen nicht. Aber es fällt uns auch schwer, auswendig zu lernen, uns zu konzentrieren, uns zu beschränken. Das ist so eine Sache, weshalb auch bei Christen Gott ein Zimmer im Hause unseres Lebens einnimmt und nicht unbedingt das ganze Haus. Aufgrund der Sünde Israels, der Götzendienst, weil Gott nicht mehr geehrt wurde, wie es im ersten Gebot beschrieben wird, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und verantwortlich dafür sind die Führer. Es gab keine Demokratie damals, es war eher eine Theokratie, Gott als der Herr. Und die Führer waren die Repräsentanten, Könige, Priester, Propheten. Aber sie auch missachteten das Gebot Gottes. Sie bereicherten sich selber auf Kosten anderer. Wird im Buch Hesekiel beschrieben, Kapitel 22 zum Beispiel. Siehe, die Fürsten Israels, ein jeder in dir war auf seine eigene Macht aus, um Blut zu vergießen. In dir verachtet man Vater und Mutter. In deiner Mitte beutet man die Fremden aus. In dir unterdrückt man Waisen und Witwen. Also die Schwächsten der Gesellschaft, Fremde, Waisen und Witwe, wurden übersehen, bedrängt. Sie hatten ja schon wenig und auch das Wenige wurde ihnen oft noch genommen. Aber dann sagt der Prophet, es gibt auch eine individuelle Verantwortung. Das ist eigentlich eher etwas Neues. Es gibt Kulturen, die sind sehr auf das Individuum, den Einzelnen bezogen, andere auf die Gemeinschaft, das Kollektiv. Und eigentlich gehört Israel auch dazu. Man war als ganzes Volk eine Gemeinschaft und das Volk als Ganzes wurde bestraft, wenn es abwich von Gottes Weg. Aber Gott sagt, ich schaue mir den Einzelnen an. Zum Beispiel in Kapitel 18, da heißt es, warum habt ihr im Land Israel das Sprichwort? Die Eltern haben saure Trauben gegessen und den Kindern werden die Zähne stumpf. So wahr ich lebe, spricht der Herr, dieses Sprichwort soll in Israel nicht mehr gebraucht werden. Denn mir gehören alle Menschen, die Eltern genauso wie die Kinder. Sie gehören mir. Und nur wer sündigt, soll sterben. Sterben muss derjenige, der die Sünde begeht. Die Kinder werden nicht für die Sünden der Eltern bestraft und die Eltern nicht für die Sünden der Kinder. Die Gerechten werden für ihre Gerechtigkeit belohnt, die Gottlosen werden für ihre Gottlosigkeit bestraft. Und wenn der Gottlose von seinen Sünden umkehrt, die er begangen hat, und anfängt, mein Gesetz zu halten und zu tun, was recht und gerecht ist, wird er ganz sicher am Leben bleiben und nicht sterben. Glaubt ihr, fragt Gott der Herr, dass ich mich über den Tod eines gottlosen Menschen freue? Ich freue mich viel mehr darüber, wenn er von seinen Wegen umkehrt, sein Verhalten ändert und am Leben bleibt. Schon hier im Alten Testament wird ganz deutlich Gottes Liebe. Es ist nicht so, dass die Gottes Liebe erst im Neuen Testament sichtbar wird. Sie ist im Alten Testament schon da. Gott will nicht, dass der Gottlose verloren geht. Aber dieser Satz stellt Gott vor ein Dilemma. Gott ist der Heilige, ist der gerechte Gott. In seiner Herrlichkeit ist er ganz anders, ist er unnahbar uns gegenüber. Wie kann das zusammenkommen? Sünde ist immer Angriff auf die Ehre Gottes. Es ist nicht in erster Linie ein Gebot, das wir übertreten, sondern man muss immer dahinter denken, wer ist der Geber des Gebotes? Und die Übertretung eines Gebotes bedeutet, ich ehre nicht den, der dieses Gebot gegeben hat. Und Gott schützt seinen Namen und seine Ehre. Im Rückblick auf sein Handeln mit den Israeliten beim Auszug aus Ägypten sagt Gott im Kapitel 20, sie widersetzten sich mir und wollten nicht auf mich hören. Keiner warf die abscheulichen Götzen weg, auf die sie ihren Blick gerichtet hatten. Und sie trennten sich nicht von den ägyptischen Göttern. Da dachte ich daran, noch mitten in Ägypten meinen Groll über sie auszugießen und meinen Zorn an ihnen auszulassen. Aber mit Rücksicht auf meinen Namen hielt ich mich zurück. Ich wollte ihnen nicht vor den Augen der Völker, unter denen sie sich aufhielten, entweihen. Denn vor deren Augen hatte ich mich ihnen geoffenbart und ihnen geschworen, dass ich sie aus Ägypten führen würde. Das heißt, Gott hat mit ganzem Einsatz gehandelt. Vor aller Augen. Er hat sein Volk aus Ägypten herausgeführt. Die Ägypter haben das gesehen. Die umliegenden Völker haben davon gehört. Und dann folgt das Volk nicht seinem Gott, wie es sollte, sondern verhält sich konträr, hat noch Götzen bei sich, gehorcht Gott nicht, murrt gegen Mose. Und eigentlich, wer sich erinnert, hat Gott das einmal Mose gesagt, lass mich dieses Volk komplett ausradieren und ich fange mit dir, meinem Diener, neu an. Und auch da haben wir diesen Gedanken wieder, als Mose dann mit Gott spricht, Herr, was sollen die anderen denn darüber denken? Alle haben gesehen, wie du uns herausgeführt hast und dann hast du nicht die Macht, uns bei dir zu behalten? Dann musst du uns zerstören? Was ist denn das für ein Gott, der einerseits ein Volk erwählt, es aus der Sklavenhalterei herausführt und dann kann er es nicht bewahren? Gottes guter Name, sein Ruf, seine Ehre stehen auf dem Spiel und deshalb greift Gott ein. Das, denke ich, ist auch ein interessanter Gedanke für uns, wenn es darum geht, Heilsgewissheit Man kann Bibelstellen durchgehen, Johannesevangelium, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein, die an seinen Namen glauben. Also wenn ich Gott glaube, ihm vertraue, dann hat er ja versprochen, dass er bei mir ist. Aber es ist nicht nur, dass ich mich auf dieses Wort verlasse, es ist etwas gegen das Wesen Gottes, dass wenn ich mich an ihn halte, mir gewiss sein kann, er verlässt mich nicht. Er hält mich, weil es entspricht seiner Natur, seinem Wesen, dass er mich nicht aufgibt. Und ich denke auch, das Abendmahl, was wir nachher feiern, ist Erinnerung daran. Gott hat alles für uns getan. Er gibt uns nicht auf und er hat einen Weg hin zu ihm geschaffen. Aber die Herausforderung ist natürlich, mit unserem Leben, so wie wir es als Christen führen, ehren wir ihn. Es ist so eine, englisch tricky, Ding, wenn man auf dem Auto einen Aufkleber hat, einen frommen, dann müsste man eigentlich entsprechend auch Auto fahren, nicht? Wenn dann einer hinsieht, hinten, Gott liebt dich oder andere fromme Sprüche, und dann fahre ich mit 100 über eine 70 Geschwindigkeitsbeschränkungsschild vorbei, dann wundert man sich schon. Er muss einen guten Engel haben, der schnell fliegen kann. Mit unserem Leben können wir Gott ehren oder eben seinen guten Namen auch beschämen. Und deshalb, weil das nicht mehr zusammenpasste, Gott und das Volk und wie es sich verhielt, kommt es eben zu Gottes Gericht. Und das ist hart. Deshalb spricht Gott der Herr, weil ihr euch nicht an mein Gesetz gehalten und meine Gebote nicht beachtet habt und weil ihr euch schlimmer aufgeführt habt als eure Nachbarn, also die heidnischen Völker drumherum, und nicht einmal deren Rechtsvorschriften befolgt habt, habe ich mich gegen euch gewandt, sagt Gott der Herr. Vor den Augen der Völker halte ich das Strafgericht über dich. Weil die Völker haben das alles beobachtet, was das Volk Israel getan hat. Deswegen vor deren Augen hält Gott das Strafgericht über Israel. Wegen deiner abscheulichen Taten bestrafe ich dich so, wie ich es noch nie getan habe und auch nie wieder tun werde. Bei dir werden Väter ihre Söhne essen und Söhne ihre Väter. Das spricht über die Belagerung, wo es Hunger gab und wo es zum Kannibalismus kam in Jerusalem. Ich vollstrecke das Strafgericht an dir und was von dir übrig bleibt, zerstreue ich in alle Winde. So wahr ich lebe, spricht der Herr, weil du meinen Tempel mit all deinen Götzen und abscheulichen Taten entweiht hast, werde ich dich scheren. Ich werde dich nicht schonen und kein Erbarmen haben. Gott ist mit seinem Volk ans Ende gekommen. Manchmal kann man in Büchern lesen, wieso ist Gott so grausam im Alten Testament, gerade den Völkern Kanaans gegenüber, als die Landnahme stattfand. Aber Gott hat sein Volk nicht mehr geschont, als er die anderen auch bestraft hat. Das Gericht an seinem eigenen Volk war genauso hart, bis hin zu Kannibalismus in Jerusalem. So verzweifelt war die Situation und kein Erbarmen. Warum ist es dorthin gekommen, so weit? Ein Kommentator hat gesagt, Israel hat ein Haus des Stolzes sich gebaut. Es hat richtige theologische Aussagen gehabt. Jahwe, der Gott Israels, hat doch einen Bund mit uns gemacht am Sinai. Den kann er doch nicht brechen. Jahwe ist der Besitzer des Landes. Das kann doch ein anderes Volk gar nicht erobern und dann besitzen. Es gehört doch Gott. Das geht ja auch gar nicht. Jahwe hat einen Bund mit David gemacht. Er hat ihm versprochen, von dir aus deinem Haus wird immer jemand auf dem Thron sitzen. Und das vierte ist, was ich schon erwähnt hatte, Gottes Wohnung ist doch in Jerusalem im Tempel. Deswegen kann Jerusalem nichts passieren. Das sind doch vier massive Säulen. Theologisch alles richtig. Und darauf hat sich das Volk verlassen. Wenn man sich das mal überlegt, so das Haus des Stolzes, Gott hat sich doch festgelegt. Deswegen wurden alle oder viele Propheten erstmals nicht ernst genommen. Wenn man die Prophetenbücher liest, wie die Propheten am Ringen sind mit dem Volk und keiner will. Und dann treten falsche Propheten auf. Die falschen Propheten konnten sich auf diese Pfeiler berufen und sagen, du, Jeremia, Ezekiel, ihr seid doch alles Irrlehrer. Das Wichtige ist, die Verbindung zu Gott ging verloren. Man hat sich auf theologische Richtigkeiten verlassen, aber nicht bedacht, dass Gott ganz anders ist. Trotz aller Zusagen, das sind vier große Versprechen Gottes, die er auch nicht bricht. Aber er kann trotzdem strafen. Wie kommt jetzt Gott aus diesem Dilemma heraus? Wenn die Verantwortlichen Israels Leiter sind, dann braucht es einen neuen Leiter. Und Gott, weil er eben nicht statisch ist, sondern in Bewegung, sein Wesen verändert sich nicht, aber sein Handeln mit uns und mit der Welt, da ist Gott immer wieder bereit, neue Wege zu gehen, um sein Ziel zu erreichen, das Heil der Menschen. Gott ist bereit, Altes aufzugeben. Was sich nicht bewährt hat, schafft Gott ab. Aber dabei zerstört er nicht nur etwas, sondern ersetzt es durch etwas Besseres. Es hat keinen Sinn, an Israels Leitern herumzudoktern, denen noch ein paar mehr Gebote zu geben, sie noch ein bisschen mehr zu strafen. Es bringt nichts. Gott musste das Gericht durchführen, aber er hat die Situation ganz realistisch gesehen. Das Volk kann es nicht. Die Führer können es nicht. Sie brauchen einen neuen Hirten. Die Einzelnen, die persönlich verantwortlich sind, können es auch nicht. Der Mensch scheitert an dem Gebot Gottes. Gott hat keine Illusionen über uns. Wir heute können es auch nicht schaffen. Wir sind nicht besser als die Israeliten damals. Wir können auch heute nicht Gottes Gebote vollständig von uns aus heraus erfüllen. Und deswegen korrespondiert dieser zweite Teil des Buches Ezekiels mit dem ersten. Israels Leiter verantwortlich, Gott braucht einen neuen Hirten. Die persönliche Verantwortung, er gibt ein neues Herz und macht einen neuen Bund mit uns. Und dann verspricht er die Wiederherstellung. Götzendienst, Wiederherstellung des Lebens. Da gibt es diese Vision des Tals mit den toten Gebeinen, die wiederbelebt werden. Gott erschafft Neues. Und dann später, er kommt auch wieder zurück. Zuerst die Hirten. Gott spricht davon, ich gehe gleich zu Vers 6, meine Schafe irren auf allen Bergen und auf jedem hohen Hügel umher und über die ganze Erdoberfläche sind meine Schafe zerstreut. Doch da ist keiner, der fragt und da ist keiner, der auf die Suche geht. Denn so spricht Gott, der Herr, siehe, ich selbst bin es. Ich will nach meinen Schafen fragen und mich um sie kümmern. Das Verlorene werde ich suchen, das Vertriebene werde ich zurückbringen, das Verletzte werde ich verbinden, das Kranke werde ich kräftigen. Ich werde über sie einen einzigen Hirten einsetzen, der sie weiden wird, meinen Knecht David. Er ist es, der sie weiden wird. Er ist, der für sie sein Hirte sein wird. Die Voraussage des Kommens des Messias aus dem Hause Davids. Und so kann Jesus dann im Johannesevangelium sagen, Kapitel 10, ich bin der gute Hirte, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, dann klingt das hier im Hintergrund mit für jeden, der das Alte Testament kennt. Gott hat versprochen, ich werde einen neuen Hirten. aus dem Hause Davids euch schicken. Und die Verantwortung des Einzelnen, der sie nicht wirklich halten kann. Gott verspricht, ich werde euch herausführen aus den Nationen. Und euch wieder zurückbringen in das Land. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein. In Vers 27, da steht, ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen. Gott bewirkt dieses neue Leben in uns, dass wir das Gebote halten können. Gott beginnt Neues. Mit dem Volk war er zu Ende gekommen. Da konnte er nichts mehr machen. Aber er gibt sein Volk nicht auf. Es ist keine Verbesserung. Es ist etwas radikal Neues, was dann durch Jesus Christus kommt. Und was dann zu Pfingsten mit der Ausgießung des Heiligen Geistes Wirklichkeit geworden ist. Gottes Geist lebt in denen, die ihm vertrauen, die an Jesus Christus glauben und gibt die Kraft zu einem erneuerten Leben. Gott selber wirkt in uns das Halten der 10 Gebote, Leben nach der Bergpredigt. Ich kann es nicht aus mir heraus machen. Und so sagt Paulus im 2. Korintherbrief, unverkennbar seid ihr ein Brief Christi, ausgefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht aus Tafeln aus Stein, sondern wie auf Tafeln in Herzen von Fleisch. Und so hat auch Hesekiel am Schluss noch eine große Vision, Kapitel 40 bis 48, Rückkehr in den Tempel und er beschreibt den Tempel. Und jemand hat versucht, nach den Angaben des Buches Hesekiel das einmal zu zeichnen. Diesen Tempel hat es nie gegeben bisher. Und die Ausleger sind sich nicht einig, ob das überhaupt wörtlich zu nehmen ist, dass so ein Tempel eines Tages in Jerusalem stehen soll. Weil nach dem Neuen Testament, es gibt keinen Grund mehr für einen Tempeldienst, für einen Opferdienst, weil Jesus Christus das letztgültige Opfer ist. Es macht von daher heilsgeschichtlich keinen Sinn, noch einmal einen Tempel wie diesen zu bauen. Man kann das im übertragenen Sinne verstehen, bildlich. Der Tempel Gottes, das ist die neue Gemeinschaft, die Gott schafft. Paulus sagt, die Gemeinde ist der Tempel Gottes und jeder Einzelne ist ein Tempel Gottes. Aber es ist sehr detailliert beschrieben und man kann es sogar versuchen nachzuzeichnen. Das ist noch eine abschließende kleine Randbemerkung. Wie verstehen wir die Bibel? Eine Studentin kam jetzt, als ich das Buch Hesekiel unterrichtet hatte, anschließend zu mir, Nigerianerin, die in England lebt. Ich habe Bekannte, die halten das für wörtlich, die letzten Kapitel Hesekiels, dass ein Tempel nochmal gebaut wird. Und Israel ist ja jetzt wieder Staat. Und deswegen habe ich Donald Trump gewählt, weil der macht es am ehesten noch möglich, dass dieser Tempel gebaut werden könnte. Habe ich gedacht, oh oh. Also es kommt wirklich darauf an, wie man die Bibel auslegt und versteht und welche Folgerungen man dann daraus zieht. Es kann gravierende Folgen haben. Und ich neige dazu, weil auch das Wort Jerusalem nicht mehr fällt in diesen 8 Kapiteln, sondern eben der neue Tempel, der gebaut wird, wie in einer neuen Stadt, relativ groß, dass es bildlich gemeint ist, der Tempel, den Gott schafft durch seinen Geist in der Gemeinde und unter den Christen. So haben wir ein ganzes Wegstück zurückgelegt. Der Auszug aus dem Tempel, die Rückkehr. Und das Tolle ist, aus diesem Tempel entspringt ein kleiner Rinnsal, der weiter und weiter wird bis zu einem großen Strom, der Richtung Osten fließt ins Tote Meer hinein. Und entlang dieses Flusses entstehen Bäume, Pflanzen blühen, Leben sprießt auf. Und das Tote Meer verwandelt sich in ein lebendiges Meer mit Fischen, mit Leben drin. Auch das spricht eher dafür, dass das Ganze bildlich gemeint ist und nicht wortwörtlich. Und das zeigt, dass von dem Tempel Segen ausfließt in alle Welt, nicht nur bis zum Toten Meer hin, sondern da ist diese Vision über Israel hinaus. Schon im Alten Testament, Gott will, dass kein Mensch verloren geht, dass alle gerettet werden. Und so endet dieses Buch mit dieser großen Vision. Und der Name der Stadt ist eben nicht Jerusalem, sondern es heißt, hier ist der Herr. Das ist das Ende des Buches Hesekiel, diese Vision der neuen Stadt mit dem Namen, hier ist der Herr. Und das ist Jesus Christus, der in der Gemeinde wirkt durch seinen Geist. Und das Gericht über die Völker, das ebenfalls im Buch Hesekiel beschrieben wird, wird einmal überwunden für alle, die an Jesus Christus glauben. Aus allen Nationen können Menschen herzukommen und Gott gibt ihnen einen neuen Geist, macht einen neuen Bund, weil er ein neues Herz ihnen gegeben hat. Und so können wir mit ihm leben. Amen. Herr, du schreibst Geschichte in großen Linien über Jahrhunderte hinweg. Du hast mit deinem Volk gehandelt, du bist ganz neue Wege gegangen. Das Volk sollte dir vertrauen, ganz nah bei dir sein, sich nicht auf theologische Richtigkeiten verlassen. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du auch uns hilfst, ganz nah bei dir zu bleiben, dich an erster Stelle zu haben, dass wir merken, welche Wege du gehen willst mit uns heute. Wirke du durch deinen Geist in uns und in dieser Gemeinde, dass ein Segensstrom auch von hier ausfließt. Durch Langenfeld, durch die benachbarten Orte und vielleicht auch bis ans Ende der Welt. Danke, dass du Herr bist und dass du uns liebst. Amen.